Deutschlandfunk Nova. Update.
Nein, es läuft nicht gut, schon länger nicht. Und wäre das eine Paarbeziehung, dann würde man wahrscheinlich sagen, dann trennt euch doch einfach. Aber hier geht's um Politik, um Diplomatie, um wirtschaftliche Beziehungen und auch um Sanktionen. Donald Trump hat ein Sanktionsgesetz unterschrieben. Das ist die Reaktion auf das neue sogenannte Sicherheitsgesetz in Hongkong. China wiederum sagt, das lassen wir uns nicht gefallen und es soll Gegensanktionen geben. Es gibt Experten, die das bereits als neuen Kalten Krieg bewerten. Und wir gucken uns das jetzt nochmal an. Also wie das gerade ist zwischen China und den USA und was da eigentlich passiert. Da holen wir uns eine Einschätzung zu. Und zwar einmal von der Sinologin und Politikwissenschaftlerin Christine Schie-Kupfer und dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln. Grüße an Sie beide.
Grüß Sie, Frau Meschkat.
Ich grüße Sie auch.
Frau Schie-Kupfer, bei den Sanktionen aus Richtung USA gegen China, da geht es ja unter anderem auch um den Besitz in den USA, der eingefroren werden kann. Banken sollen mit Sanktionen belegt werden können. Und diese bevorzugte Behandlung für Hongkong hat die USA ja eigentlich auch schon beendet. Wie sehr treffen China diese Sanktionen?
Also sollten diese Sanktionen wirklich in der ganzen Bandbreite umgesetzt werden, würde das China empfindlich treffen, beziehungsweise natürlich vor allen Dingen die politischen Eliten und ihre Familien. In der Tat hat ja ein großer Teil der politischen und wirtschaftlichen Elite Vermögen in China. Natürlich muss man, wie gesagt, schauen, ob das jetzt entsprechend umgesetzt wird, aber natürlich würde es China treffen und es erhöht natürlich auch den Druck oder ja, dann den Spielball oder die Bedeutung, die Europa jetzt bekommt in diesem Konflikt. Und das sieht China natürlich auch. Europa verhält sich ja im Moment noch relativ zögerlich im Vergleich zu den USA, hat noch keine jetzt drastischen Sanktionen angekündigt. Aber natürlich weiß Peking schon auch, dass die USA damit nochmal auch einen gewissen Druck oder Handlungsdruck auf Europa ausübt.
Glauben Sie denn, da wird sich dann noch was bewegen in Europa?
Also das ist sehr schwer zu sagen. Es hat sich ja schon einiges bewegt. Man hat sich ja jetzt immerhin dazu durchgerungen, die Exportsanktionen teilweise in Bezug auf Ausrüstungsgegenstände beispielsweise einzuschränken. Großbritannien, ja Teil Europas, wenn auch nicht mehr der EU, hat ja nochmal klar signalisiert, die Aufnahme von Hongkongern. Das ist sicherlich auch etwas, was im größeren EU-Kontext diskutiert wird. Aber die EU hat ja auch nicht diese Instrumente, zumindest im Moment nicht, die US hat, eben beispielsweise den Autonomiestatus abzuerkennen oder auch solche Sanktionen durchzuführen.
Herr Jäger, Sie beschäftigen sich viel mit den USA, auch der Außenpolitik. Welche Vorteile hat Donald Trump denn davon, wenn er diese harte Linie fährt gegen China?
Er zeigt sich momentan als der Vorkämpfer für die nationale Stärke der USA. Das ist sein Hauptpunkt. Und wenn man die Pressekonferenz gehört hat, auf der das langatmig alles ausbereitet hat, dann weiß man, das ist Wahlkampf. Denn China hat er auch immer wieder erwähnt und er hat immer wieder die Rivalität betont, aber eigentlich ging es gegen Joe Biden. Joe Biden hat China unterstützt, als es groß wurde. Joe Biden hat dafür gesorgt, dass die Arbeitsplätze nach China gingen. Joe Biden hat dafür gesorgt, dass China in die Welthandelsorganisation kommt. Das war im Prinzip der Tenor. Und da kommt auch, wenn man so will, das gefährliche Moment heraus. Dieser Konflikt, den man jetzt, wenn man vernünftig wäre, eigentlich ganz sorgfältig bearbeiten müsste. Der kommt mitten in den amerikanischen Wahlkampf, bei dem Trump unter Druck steht wie ein Dampfkessel, weil er die Pandemie eben ganz schlecht gemanagt hat, die Arbeitslosigkeit hoch ist, Menschen ihre Krankenversicherung verlieren, er schlechte Noten ausgestellt bekommt, ihm die Wähler davonlaufen. Und jetzt sucht er einen Konflikt, wo er beweisen kann, ich bin wirklich der, der sich mehr als Biden um die amerikanischen Interessen kümmert. Und das will er mit einer Politik der Stärke gegenüber China ausdrücken.
Jetzt ist das mit der Vernunft ja so eine Sache, das bekommen wir alle schon seit mehreren Monaten mit. Wie ist es, wenn jetzt keine der beiden Seiten nachgibt? Also China hat ja eben auch schon Gegensanktionen angekündigt. Gibt es in diesem Konflikt gerade eben auch um Hongkong überhaupt eine Chance auf eine Deeskalation? Was ist da Ihre Einschätzung, Frau Schie-Kupfer, Herr Jäger?
Also im Moment ist es sehr schwierig abzusehen, dass es eine Deeskalation geben könnte. Das wäre sicherlich aus chinesischer Sicht nur denkbar, wenn es wirklich zu einer massiven Wirtschaftskrise kommen würde und man das eben nicht nutzen würde, das sozusagen nationalistisch oder in Form einer Politik der Stärke nach außen abzuleiten, sondern sich eher nach innen zu wenden, dass andere Themen dann mehr in den Vordergrund rücken. Oder wenn die USA sozusagen einen riesengroßen Kompromiss machen würde, beispielsweise im Kontext des Handelsabkommen jetzt Phase 2, aber auch das ist nicht abzusehen, so dass ich eher von einer weiteren Eskalation bzw. anhaltenden Spannung in den Beziehungen ausgehe.
Herr Jäger, bewerten Sie das ähnlich?
Ja, das ist genau die Richtung, die man befürchten muss, wobei es einen kleinen Funken Hoffnung gibt, der damit verbunden ist, nämlich dass beide Seiten, sowohl China als auch die Vereinigten Staaten, darauf angewiesen sind, dass sie wirtschaftlich wieder auf die Füße kommen. Und das werden sie nicht in einer konfrontativen Abgrenzung gegeneinander hinbekommen. Also sozusagen eine strikte Deglobalisierung hilft beiden nicht. Und zwar hat die amerikanische Handelspolitik die Liefer- und Produktionsketten schon völlig durcheinander gewirbelt, aber das ist, glaube ich, jetzt so langsam an sein Ende gekommen. Wenn jetzt der Handelskonflikt weiter getrieben würde, wenn man versucht, sich gegenseitig abzuschotten, diese Renationalisierung weiterzutreiben, nimmt man wirtschaftlich Schaden und das können beide Seiten nicht wollen. Das ist aus meiner Sicht sozusagen die größte Hoffnung, die man hat, denn auf die Vernunft der Regierenden würde ich da auch nicht setzen.
Jetzt ist dieser Konflikt ja im Endeffekt nur ein Höhepunkt, hinter dem im Endeffekt noch viel mehr liegt, der auch noch viel mehr beinhaltet. Also es gibt ja Streit um diese 5G-Technologie. Beim Coronavirus, da schieben sich beide Staaten gegenseitig die Schuld zu. Frau Schikupfer, aus der Sicht von China, warum schaukeln sich diese Konflikte immer weiter hoch?
Ja, nach meiner Beobachtung ist die chinesische Führung zu der Überzeugung gekommen, dass es nicht nur jetzt auf Seiten Trumps, sondern zunehmend innerhalb der gesamten politischen Eliten der USA eigentlich die Einschätzung gibt, China ist mehr und mehr wirklich als Gegner zu betrachten, den man einhegen muss, von dem man sich möglichst abgrenzen muss. Ich glaube, das ist auch eine Erklärung dafür, warum Peking jetzt diesen Zugriff auf Hongkong so beschleunigt hat. Ich glaube, im letzten Jahr hatte die chinesische Regierung noch die Hoffnung, dass man Hongkong als Spielball nutzen könnte, auch in den Beziehungen zu den USA, hat sich da auch noch zurückgehalten, obwohl man dieses nationale Sicherheitsgesetz ja lange angekündigt hatte. Aber ich glaube, nach meiner Beobachtung ist Peking jetzt zu der Überzeugung gekommen, also auch über Trump hinaus, selbst wenn Joe Biden gewinnen würde, würde sich nichts Grundsätzliches an der Einschätzung innerhalb der Eliten gegenüber China ändern. Es gäbe sicherlich moderatere Gesprächskanäle, vielleicht auch wieder größere Verlässlichkeiten. Aber ich glaube, das ist wirklich eine zentrale Einschätzung, zu der Peking gekommen ist.
Aus Sicht der USA, Herr Jäger, warum fühlt sich das Land von China immer mehr bedroht?
Ja, das war, was Frau Schikupfer sagte, stimmt ja. Denn Donald Trump, wenn ich damit beginnen darf, ist ja unter Druck gesetzt worden, diese Politik jetzt zu machen. Wir wissen, dass er sich nicht für Hongkong interessiert. Wir wissen, dass er sich nicht für die Uiguren interessiert. Das ist ihm alles ziemlich egal gewesen. Ihm ging es um die Wirtschaft. Nein, das Parlament hat ihn unter Druck gesetzt. Und das ist eben ein Spiegelbild einer breiten Wahrnehmung in den Vereinigten Staaten, dass China schlicht und ergreifend stärker wird als die Vereinigten Staaten. Man muss sich vorstellen, die Vereinigten Staaten sind seit 100 Jahren, was ihre Weltmachtrolle angeht, immer stärker geworden. Das war das amerikanische Jahrhundert. Und als der Ost-West-Konflikt zu Ende ging, da gab es nur noch eine Weltmacht. Es blieb nur noch einer übrig, der Krisenmanagement gemacht hat. Sozusagen einer, der bestimmen konnte und gegen den sich alle anderen nicht wehren konnten. Und diesen Status verlieren die Vereinigten Staaten gerade. Das sind Verlustängste, die hier kollektiv wahrgenommen werden. Und man spürt richtig, wie China strategisch vorgeht, wie es sich in Räume hineinarbeitet, die die Amerikaner aufgegeben haben, teils aus Dummheit, teils weil sie sie nicht mehr halten wollten. Und das Verhältnis kippt gerade. Und da kommt aus den USA eben eine Wahrnehmung wie, wir müssen diesen Zug, der auf uns zukommt, in der letzten Minute stoppen. Wir müssen sehen, dass die Welt nicht von China dominiert wird, sondern dass wir wenigstens mithalten können. Und die Schlussfolgerung daraus ist eine konfrontative Politik. Das ist etwas, wovor viele Beobachter lange gewarnt haben, in der Hoffnung, dass man sich irgendwie kooperativ einigt. Und die Hoffnung sollte man noch nicht ganz aufgeben, aber in den Vereinigten Staaten überwiegt gerade die konfrontative Wahrnehmung.
Wie sieht es dann aus mit der Einschätzung, die es ja durchaus gibt von unterschiedlichen Seiten? Also, dass man im Moment zwischen USA und China an einem Punkt ist, bei dem man durchaus von einem kalten Krieg sprechen könnte. Gehen Sie damit, Frau Schikupfer? Wie ist das bei Ihnen?
Ich denke schon, dass wir uns mittendrin in einem neuen kalten Krieg befinden. Allerdings, und das hat der Jäger auch richtig und wichtig festgestellt, haben wir natürlich zum Beispiel auf chinesischer Seite doch auch gewisse Unterschiede innerhalb der politischen oder auch wirtschaftlichen Eliten, wie weit man diesen Konflikt jetzt treiben soll. Natürlich haben wir die Militärs, wir haben auch politische Hardliner aus dem Sicherheitsapparat, die USA als Bedrohung sehen, beziehungsweise auch als Gegner, der eben nicht will oder nicht erlaubt, dass China größer wird, respektiert wird, sich auch einbringen kann auf Basis seiner eigenen Interessen und sozusagen einen Platz bekommt, der ihm auch, der China auch gebührt. Aber es gibt natürlich auch andere Wirtschaftseliten, auch innerhalb der politischen Eliten, die sagen, naja, wir brauchen die USA und wir sind immer gut gefahren, wenn wir doch gerade diese so wichtige Beziehung für uns nicht zu sehr belastet haben. Aber ich denke, momentan, wohin diese Beziehung aktuell steuert, würde ich schon von einem neuen kalten Krieg, von einer neuen kalten Kriegsatmosphäre sprechen.
Herr Jäger, was sagen Sie? Passt dieses Bild? Stimmt es? Ist es ein neuer kalter Krieg?
Da bin ich ein bisschen vorsichtiger, aber vielleicht deshalb nur vorsichtiger, weil ich eine starke Assoziation zu dem Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion hatte. Und damals war die Welt sozusagen strikt zweigeteilt. Es gab nichts Drittes. Man war entweder Verbündeter der USA oder der Sowjetunion. Die neutralen Staaten standen auf einer Seite und hatten sozusagen nur ein neutrales Fähnchen sich aufgesteckt. Und davon sind wir noch eine ganze Ecke weg. Es gibt einen Konflikt darüber, welche Normen das Zusammenleben international bestimmen. Es gibt einen Konflikt darüber, wie Völkerrecht ausgestaltet wird. Aber im Vergleich eben zu dieser bipolaren Situation, wo es nur die USA und die Sowjetunion gab, gibt es jetzt noch ein paar Spieler, die momentan in der Lage sind, sich ein bisschen Freiraum zu verschaffen. Das muss nicht so bleiben. Wenn das wirklich so käme, dass es wieder eine Situation gibt, wo zwei Weltmächte die Welt zwischen sich aufteilen, dann hätten wir wieder die Lage. Aber da sind wir momentan noch etwas von entfernt. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass die nukleare Abschreckung seitens Chinas momentan noch nicht organisiert werden kann, mit Russland ein dritter Spieler da ist oder auf dem Gebiet der Wirtschaft mit den Europäern doch noch ein starker Akteur international mithandelt. Das muss nicht so bleiben, aber ich denke, man muss versuchen, aus dieser momentan noch nicht so zweigeteilten Situation möglichst viel Chancen herauszuziehen, um eben die Vereinigten Staaten und China in irgendeiner Weise zur Kooperation zu bringen.
Danke, Frau Schikupfer, und danke, Herr Jäger, für Ihre Einschätzungen und Analysen zum Konflikt zwischen den USA und China hier in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.